Radiogeschichten. Neue Literatur aus Österreich.
Zu den heutigen Radiogeschichten begrüßt sie Martin Seiler. Unvollendet geblieben ist Hans Heitz großes letztes Romanprojekt. Der Tiroler Autor ist vor 3 Jahren verstorben. Nun haben im Innsbrucker Brenner-Archiv Christine Riccabona und Anton Unterkircher das Fragment in eine mögliche finale Form gebracht. Erzählt wird vom Widerstand gegen touristische Auswüchse in Tirol, vom harten alten Bauernleben und von den Saligen, weiblichen Sagenfiguren, die bald gütig, bald unerbittlich in ihrem Zorn sein können. Erschienen ist der Text im Heimund Verlag unter dem Titel »Es kann sein, dass dann die Schatten kommen«. Gregor Bloeb gibt der erzählenden Person Stimme, dem Alten vom Berge.
Im Hof und im Tal, wieder im wilden Besental, bei den Lawinen, das Graben und Stochern in den Lawinenhäufen, die kaputten Zäune, Jahr für Jahr mit den festen Bergschuhen hinauf. Ein langes Brett, manchmal 2 kürzere, es drückt auf die Schulter. Ich stapfe, tappe und rutsche immer weiter bergauf. Steilhang, verfluchter Steilhang, mehr als 60%, über 50 Grad. Gerade recht zum Verfluchen und zum Heulen. Dann wieder ausgerutscht, die Bretter von der Schulter auf den Boden, auf dem alten Gras gerutscht, 100 Meter und weiter. Die rechte Hand aufgerissen. Die Bretter rutschen weiter. Ich hol sie herauf, stapfe wieder hinauf. Blut an den Händen. Ich verfluche das Tal und den Steilhang. Ich will alle Beziehungen zu den Felsen, zu den Lawinen, zu den Steinblöcken, zu den Wässerchen, zu den Blumen, zu den Regenwürmern, zu den Menschen, der Nachbarschaft abbrechen. Alles hinausschwänzen lassen. Wenn wieder einmal die saligen Weiberleut mir dabei helfen. Wenn ich ihnen helfen soll beim Wolken anschieben, beim Bächlein aufstauen und ansteigen lassen. Es zu einem reißenden Wasser anwachsen lasse, alles verfluchend und den Rosenkranz zwischen den Fingern. Gegrüßet seist du, große Not, verfluchter Berghang, gesegnete Wasserflut, donnernde Lawinenmonster. Ich hab sie gesehen. Droben abbrechen. Mit der Saligen habe ich mich darauf gehockt, habe ihr zugeschrien. Lass nicht locker! Gleim, Bockesam! Lass es rutschen und rinnen und donnern und heulen, schreit sie zurück. Wie viel der Kirchenglocke, sie soll schweigen. Die Hexe ist los. Jetzt bin ich da, eure Rächerin. Habt geflucht und gehurt und jetzt will ich draufsitzen, mit dir auf der Lawinen hocken, mit dir im wilden Bach zu Tal sausen. Lass dieses armselige Bauernzeug sein. Komm zu mir, ich brauch einen starken Mann. Ich bin die Salige und will Erlösung finden. Dann hat es wieder angefangen zu bluten. Ich habe den Hammer auf das Brett geschlagen, wild drauf losgeschlagen, das Brett bricht mitten auseinander. Ich muss ein neues Brett holen. An diesem Vormittag habe ich 10 Meter Hochmahdzaun aufgerichtet, habe Bretter aus den vergangenen Jahren aus dem Wald herausgeklaubt, bin damit, wie es nicht anders sein kann, ausgerutscht. Im Steilhang der Hölle zu. Den Rosenkranz in die Hosentasche gesteckt. Auf sämtliche Vaterunser und gegrüßet seist du Maria vergessen. Freudenreicher Rosenkranz. Am liebsten den schmerzhaften, den sie manchmal am Sterbebett beten. So habe ich die Erinnerung an ein altes Leben bewahren und retten wollen. Die Hexen haben mit der alten Kirchenpatronin gestritten. Santa Katharina. Dich haben sie gerädert. Mein Bergaufstapfen mit dem Brett auf den Schultern, das Abrutschen, das Kopfanschlagen am Felsen, das Bluten, das Blutstillen und das alles ist wahrlich harmlos gegen Santa Katharinas Pein beim Rädern. Ich kann es nicht wie sie. Den Schmerz ganz einfach wegbeten, bannen, in den Himmel zu fahren oder sonst wohin und dann auf dem Sterbebildchen meinen Namen finden. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Verschone ihn und uns alle zusammen. Drüben hinter dem ersten Rücken in einer kleinen Mulde steht eines meiner Mutterschafe. Es hat sich von der Herde abgesondert. Ich sehe, es würde ein Lamm oder auch noch ein zweites aus dem Mutterschaf, die wir Ebe nennen, herauskommen. Ich gehe zu Ebe hin. Sie kennt mich gut. 7 Jahre habe ich sie kennengelernt. Sie kennt mich 7 Jahre lang. Die alte Braune und ich. Dann fasse ich sie an. Dann umarme ich sie. Die Ebe wartet und drückt. Ich spüre ihren Schmerz. Es geht kurz und ohne Probleme. Ich schaue ihr zu, wie sie das Lämmchen abschleckt, wie das Lämmchen aufzustehen probiert, wie es tollpatschig hinfällt, sich aufrichtet, aufrichten will, wie die Mama nachhelfen kann, es aufrichten kann mit einer sanften Bewegung ihres Kopfes. Und das Lamm steht und will nach wenigen Minuten Milch, Muttermilch. Es tappt unbeholfen unter der Mama herum, sucht mit dem Kopf, sucht mit dem Mund, will es riechen können, greift und tappt zu weit nach vorn, das Mutterschaf leckt es am After, treibt es an die nährende Quelle. Und keine 10 Minuten später stößt und säuft das Lamm, das Schwänzchen beinahe rasend schnell auf und ab. Es bildet sich Schaum, es kommt die Erlösung. Das Lamm lebt und säuft. Leben und Tod nebeneinander. Am Steilhang in der Mulde das neue Leben. Drunten im alten Hof auch hoffentlich bald ein neues Menschenleben. Da muss ich noch warten. Vorher muss ich die Totalzerstörung des Tales verhindern. Es wird nicht sein können. Der Talterror ist größer und härter und mächtiger. Die oberste Garde der geilsten Touristiker hat uns den Krieg erklärt. Wenn ich ihr komplettes Feindbild geworden bin, werden sie mich abschlachten. Wie ein Opferlamm. Denke ich und will das Lämmchen auf den Schoß nehmen. Die Schafmama steht daneben und will Leck, Getreideschrot, ein Stück hartes Brot. Das habe ich immer bei mir. Manchmal steckt in der kleinen Tasche am Rucksack ein Zettel. Mehrere Zettel. In einem Wanderhotel-Brotbeutelchen aus Leinen und ein Bleistift. Wenn die Schmerzen nachlassen, werde ich ein paar heutige Tagesnotizen aufschreiben und ein paar Gedanken für den nächsten Leserbrief. Ich will den stumpf gewordenen Bleistift spitzen. Mir fällt nichts ein. Die bevorstehende Zerstörung kann ich noch nicht in Worte fassen. Das kommt erst nach und nach. Wenn ich aus der Hütte schaue, sehe ich Berge. Schöne Berge, hohe Berge, steile, mit Felswänden, solche mit Resten der alten Gletscher, solche in der Sonne, solche im Schatten. Oben 2 Schutzhütten, Bergspitzenhütten, das Alleroberste, nutzlos. Touristisch vielleicht brauchbar? Alles muss der Brauchbarkeit geopfert werden. Die Steilhangbauern des Tales brauchen diese Tourismushütten nicht. Meine Vorherbauern auf unserem Hof haben die Berge mit den Bergmädern zum Mähen, zum Heutrocknen, zum Heutragen gebraucht. Eine weitere Kuh mehr im Stall. Einen beschwerlichen Sommer zumindest von Mitte Juli bis Ende August haben sie gemäht, haben den kurzen Bergmäherrosenkranz gebetet, haben geflucht, sind bei einfallendem Schnee beinahe erfroren. Der Rücken nass, der Korb auf dem Rücken und keine Zeit zum Austrocknen und Heilen. Dann haben sich von Jahr zu Jahr ihre Rücken mehr gekrümmt. Sie haben nur mehr auf den Boden geschaut, die Blicke nicht mehr himmelwärts. Unten liegt eine Truhe bereit. Ich bastle 3 Tage am Schafzaun, rutsche immer wieder aus, nagle die Bretter an die Pfosten, hole aus dem Wald junge Bäume, räume Lawinenreste weg, solche Lawinenschneeäste und alles verbogen und herumgedreht und zum Verrecken zerzaust. Von diesen Lawinenschäden träume ich viele Nächte. Ihr glaubt es nicht. Ich weiß es. 92 auf 93. In diesem ersten, dort am eigenen Hof erlebten Lawinenwinter habe ich dann im Frühjahr 3 und 4 Wochen beinahe täglich Lawinenreste weggeworfen, die Äste zu Haufen, die Steine zu bereits vorhandenen Steinhaufen, sie immer zu vergrößernd, wie es schon die Alten seit vielen Generationen getan haben. Wenn ich den Zaun wieder an der beinahe gewohnten Stelle im Steilhang aufgestellt habe, dann kommen im Frühjahr die Schafe und Ziegen und können nicht weiter hinauf in eine neue Freiheit. Sie sind eingesperrt, eingezäunt. Sie düngen die Steilhangwiesen, lassen lockere Steine aus den Steinhäufen in die Tiefe und vorerst auf die Wiesen kollern. Dann muss ich wieder kommen und diese Steine wegräumen, auf den vorhandenen Steinhaufen werfen, besser noch, sie so drauflegen und einklemmen, dass sie Schaf- und Ziegentritt gesichert sind. Dann kommt wieder ein Herbst und im Oktober räume ich den Zaun wieder ab, trage die Bretter in den Wald hinein, wo sie hoffentlich lawinengeschützt den kommenden Winter überdauern können und dann wieder im Mai neu aufgerichtet werden können und dann wieder im kommenden Oktober abgetragen werden können, in den Wald hinein, an sichere Stellen, an vermeintlich sichere Stellen. Beim Absteigen zum Hof grüße ich den vorbeigehenden Nachbarn, frage ihn nach dem schlimmen Lawinenwinter und wie es den Vis-à-vis-Hof zertrümmert hat und wie vom Lob ferner eine Eislawine ins Tal gedonnert ist und den Seitern die Häuser zerdrückt hat. Ich werde die Jahre und die Zeit noch erwarten, die alles andere als die gelobte Zeit im neuen Paradies sein wird. Dafür ziehen die verbliebenen Gläubigen am Sonntag zum verpflichtenden Sonntagsgottesdienst in die Bergkirche unter dem Felsen und dem deftig schreienden Sonntagsprediger mitsamt seinen Verheißungen eines Paradieses in der anderen Welt. Gelobt sei Jesus Christus und die allerheiligste Dreifaltigkeit. Wenigstens dieser Trost ist ihnen geblieben. Gottes Strafe kommt mit den Lawinen, den Muren, den schrecklichen Kinderkrankheiten, den debil gewordenen Schnapskindern, den Mondzuzelkindern. Alles Gute kommt von oben. Salve! Sie haben Jahrhunderte überstanden. Und sie werden auch noch im Sterben zuerst laut und immer leiser werdend vergelt's Gott sagen, den Rosenkranz zur Hand nehmen, die gnädige Aufnahme in den Himmel erbitten, sich im Stadel an einem Strick erhängen oder, so wie immer, wieder von einer mächtigen Lawine erlöst werden. Mein erster Versuch, das Purgatorio zu finden, meinen Ort der Läuterungen droben in den Bergen. Im vergangenen Jahr habe ich den ersten Versuch gemacht. Ich habe droben am Ferne das Tor nicht mehr gefunden. Ehemals sind dort die Saligen aus- und eingegangen, manchmal Schafe, der Hirt in der Sommerhitze. Ich will zum großen Versammlungsplatz kommen. Dort will ich eine der Saligen treffen. Eine Heilige, eine Hure, eine Madonna aus Eis. Ich suche das Tor. Nah am Ferne das Rauschen von innen her. Das Tor ist verschlossen. Ich habe für die erste Nacht hinter dem großen Stein eine Mulde gefunden, habe von unten Latschenzweige geholt, habe mein Gemsenfell draufgelegt, habe das Wasser gehört, bin eingeschlafen, meinen Bergstock zur Seite gelegt. Den Weg der Sonne verloren. Ich habe alles auswendig lernen wollen, von der Verheißung des goldenen Zeitalters in den Bergen. Dort soll ich hingehen und büßen. Die armen Seelen liegen dort im Eis und warten. Meine Lust nach Buße vergeht. Es wird eiskalt um mich herum. Dann sehe ich im Traum eine Schar, die sich mir nähert. Ich erkenne einige Leute. Meine Tante, meine Mama, alle in alten Kleidern. Sie summen und beten. Ganz leise kommt der Zug der Toten. Hinter Mutter und Vater kommen die Großeltern, Nale und Nene, die aus dem benachbarten Bitztal, die aus dem Kotzlehner Tal. Vergalt's Gott! Summen sie. Gott möge ihnen vergelten und alles verzeihen. Sie wollen ja büßen und beten und ausharren, die Bestrafung erflehen. In alten Gewändern dahinter der lange Zug der längst verstorbenen Menschen aus meinem Geburtsort. Lange und kurze, dicke und dünne, sowie bunt durcheinander Männer und Frauen und Kinder. Und ein paar haben ihre Ziegen mitgenommen. Einen Hund. Das kann nicht sein. Ich träume. Sie murmeln die alten Gebete in der altertümlichen Sprache, wie sie dort vor 60 oder vor 80 Jahren gesprochen worden ist. Sie begrüßen sich. Männer nehmen den Hut ab. Frauen haben sich vom Hals bis zu den Füßen in dunkle Gewänder gekleidet, schwarze Kopftücher umgebunden. Geheiliget statt geheiligt, beten sie. Und vermaledeit und Selamol will. Und sie machen das Kreuzzeichen, knien nieder, stehen auf, richten ihre Kleider zurecht. Das Murmeln wird lauter, eintöniger. Wie ein Bienenschwarm, das Gesumme vieler betender Menschen, Litaneien betend, Rosenkränze betend. Der für uns das Schwerkreuz getragen hat, der für uns Blut geschwitzt hat. Alles ist tot. Und trotzdem hört das Singen und Summen nicht auf. Ich verstecke mich hinter dem Felsen. Wenn ich mich heimlich bekreuzige, kommt es mir vor, dass alle Büßenden kurz innehalten, sich bekreuzigen, niederknien, wieder aufstehen, weitergehen, weiterwallen, gleichförmig und unaufhaltsam. Mein Traum geht zu Ende. Die Schar der Toten verschwindet im Ferner. Das große Tor aus Eis ist geöffnet worden. Der lange Zug der Büßenden ist im Eis drinnen verschwunden. Dann höre ich das Kreischen und Krachen. Das Tor ist zusammengestürzt. So schnell als möglich suche ich einen anderen Platz. Mein Purgatorio steht noch nicht bereit. Rundherum in den großen Fels- und Gletscherbergen suche ich in den nächsten Tagen und Wochen die Orte der Verdammnis und des Büßens. Suche den Ort der Bestrafung, die Hölle der Berg- und Gletscherwelt. Will wie bei Dante die Kreise ziehen. Einen ersten Kreis Limbus, einen zweiten Kreis für die Triebhaften, den geilen Sepp, und die Mäudel, den dritten Kreis für die Fressgierigen, den Hirsensepp, und die Kasperler, den vierten Kreis für die Habsüchtigen und Verschwender. Da kommt der Dicke auf mich zu, will mich umarmen, will seine aufgedunsene Schwester den Geldbeutel leeren. Suche und erkenne ich den fünften Kreis der Jähzornigen und Verdrossenen. Habe von denen fast alle gekannt, Nachbarn und Verwandte, wie in den anderen Kreisen. Im sechsten Kreis schleichen in dunkle Büßergewänder gehüllt die Ketzer an mir vorbei. Ich male ihnen den Kreis, schicke ihnen Raketen und will den Ring sprengen. Ich will zumindest einigen von ihnen zu Hilfe kommen. Will für den weniger Sündhaften einen Rosenkranz versprechen, den ich in den kommenden Tagen beten will, und für den anderen will ich einen Tag lang beten. Da sehe ich die Schar der Missmutigen, der Betrübten, der Traurigen, dieser Sorte ohne Sünden und Laster, und will ihnen helfen. Mit dem alten Arzt Götsch von Charles will ich an ihnen die Eistherapie anwenden, das stundenlange Liegen im Eis des Kristallberges. Sollen dort genesen, sollen dort, ja, es ist so, Frostbeulen ausheilen, sollen in den alten Schäferhütten hausen, sollen darben und büßen. Und ich ziehe die Kreise weiter und unterteile sie, bis sich alle Vergehen, alle Lasterhaftigkeiten, alle Gebrechlichkeiten, alle Bresthaftigkeiten mitsamt allem Gram und Grauen in einen der untergeordneten Kreise eingebunden habe. Ich will alle Höhlen und Gletschertore öffnen, dass sie dort Platz finden. Dort sollen sie beten und büßen und sich gegenseitig in den grausigen Tod hinein martern. Es sind diese, die gegen Gott und den Papst lasterhafte Reden führen, die gegen die Natur sich versündigen, die zeitlebens oder zumindest durch Jahre hindurch als Verführer, Schmeichler, Postenschacherer, Wahrsager, Hexer, Zauberer, Heuchler, Diebe und Räuber gelebt haben, die als unsaubere Ratgeber, als Zwietrachtstifter, als Fälscher und selbsternannte Giganten der Lust und des Verbrechens ganze Dörfer, Täler und Länder verseucht haben. Es stinkt. Ich sag dir und sage euch, es stinkt. Ich muss daran zugrunde gehen.
Gregor Bloe Blasers Hans Heitz Roman Es kann sein, dass dann die Schatten kommen, erschienen bei Heimon. Morgen in den Radiogeschichten Zusammengehen von Magdalena Schrefel.